Kai K., der Leiter von dieser Gruppe, wurde mir von Aussteigerinnen als extrem charismatisch beschrieben. Also die waren anfangs sehr angetan von ihm. Der scheint irgendeine Gabe zu haben, in Menschen etwas zu sehen oder zu erkennen, was sie vielleicht selber über sich noch gar nicht wissen. Was uns im Endeffekt davon überzeugt hat, die Geschichte zu bringen, war die schiere Anzahl der Betroffenen, die unabhängig voneinander sehr ähnliche Geschichten erzählt haben, auch zu Details aus dem Tagesablauf oder auch dem Vokabular. Es gibt ja eine sehr spezifische Sprache bei Go and Change. Wenn ich Leute gefragt habe, war das konsensuell, dann war das, glaube ich, das erste Mal, dass ihnen jemand diese Frage gestellt hat. Und da bin ich schon in Situationen gekommen, wo ich gemerkt habe, wow, hier ist eigentlich so meine Grenze. Ich habe keine therapeutische Ausbildung.
Reporter Insights. Einblicke in große Recherchen. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hi, ich bin Erik Latzer, ich bin freier Journalist und Teil des aktuellen Jahrgangs der Reportageschule Reutlingen. Die heutige Folge dreht sich um ein Thema, das im investigativen Journalismus immer wieder eine entscheidende Rolle spielt: Machtmissbrauch. Im Schattenkloster ist ein achteiliger Podcast des SZ-Magazins aus dem Februar dieses Jahres. Es geht um eine Gemeinschaft, die sich Go and Change nennt. Das ist eine Gruppe von Menschen, die in ein Kloster zieht und spirituell leben will, nachhaltig, fern von gesellschaftlichen Konventionen. Doch schnell entwickelt sich im Kloster ein gefährliches Geflecht aus Macht und Unterdrückung. Viele der Bewohner berichten von sexuellen Übergriffen, von Drogenexzessen und sektenartigen Strukturen. Eine Frage durchzieht dabei den gesamten Podcast. Wie schaffen es wenige, und mit wenige meine ich im Grunde zwei Leute, so viel Macht über eine ganze Gruppe zu bekommen? Über den Fall des Schattenklosters habe ich mit der freien Investigativreporterin Eva Hoffmann gesprochen. Sie hostet den SZ-Podcast gemeinsam mit Patrick Bauer. In der Vergangenheit hat sie häufiger zu Machtmissbrauch recherchiert, unter anderem im Zusammenhang mit MeToo. Den Fall des Schattenklosters verfolgt sie seit über 4 Jahren. Ich habe sie gefragt, wie man dem Guru einer Sekte hinterher recherchiert und wie die Geschichte um Go and Change weitergeht. All das hört ihr jetzt. Hallo Eva, schön, dass du heute dabei bist.
Hi.
Wir wollen heute über das Schattenkloster sprechen, über einen dubiosen Guru, dem du hinterher recherchiert hast, über vermeintliche Bewusstseinsstufen, die man laut diesem Guru erreichen kann, und über Menschen, die das alles glauben und manipuliert werden. Das ist ja eine ziemlich verrückte Geschichte. Wie bist du überhaupt auf so einen Fall gestoßen?
Die Geschichte zur Gruppe Go and Change wurde über eine Bekannte an mich herangetragen. Die hat bei so einer, ja, ich sag mal, Öko-Zeitung gearbeitet, bei der sich immer wieder Leute gemeldet haben und gesagt haben, hier, da gibt's diese Gruppe, die haben in Süddeutschland eine Gemeinschaft gegründet und wollen sich da irgendwie mit anderen Gruppen vernetzen, aber irgendwas stimmt da nicht. Und dann haben sich zunehmend auch Aussteigerinnen bei ihr gemeldet, die von Gewalt und sexualisierter Gewalt, von Machtmissbrauch und Psychodruck erzählt haben, und diese Bekannte hat das dann an mich weitergeleitet, weil sie selber nicht die Kapazitäten hatte, das zu recherchieren.
Das heißt, du hast erstmal von diesen Vorwürfen erfahren über Aussteiger, und wie bist du dann weiter vorgegangen? Wie hast du dich sozusagen diesem ominösen Schattenkloster genähert?
Also das Schwierige bei dieser Recherche ist, dass wir uns ja im Bereich der Verdachtsberichterstattung bewegen. Das heißt, es gibt Vorwürfe, besonders im Bereich sexualisierte Gewalt und psychische Gewalt, die sehr schwerwiegend sind, bei denen ich aber natürlich bei den Taten vermeintlich nicht dabei war. Und dementsprechend habe ich sehr, sehr lange zu dem Thema recherchiert, bevor ich was dazu veröffentlicht habe, und habe mich davor mit ganz, ganz vielen Aussteigerinnen getroffen, die mir unabhängig voneinander ähnliche Geschichten aus diesem Kloster erzählt haben. Teilweise waren die auch zu unterschiedlichen Zeiten in dieser Gruppe, sodass ihre Erinnerungen sich auch ergänzt haben zeitlich und man gesehen hat, okay, da gibt es eine Kontinuität von Dingen, die passieren. Dazu habe ich dann Chatverläufe, Angehörige gesprochen, alles, was ich an Dokumentation zu diesen Vorwürfen finden konnte, gesammelt. Gerichtsverfahren, die schon offen waren und so weiter, um dem, was da vorgefallen ist, so nah wie möglich zu kommen.
Mhm. Du hast gesagt, du hast mit vielen Aussteigern und Aussteigerinnen gesprochen. Einer von euren Protagonisten ist ja auch Tom. Magst du vielleicht mal schildern, was er in dem Kloster erlebt hat?
Also als ich Tom kennengelernt habe, ist er gerade aus dem Kloster ausgestiegen. Er ist zusammen mit seiner Frau Jana und einem Kind, dem dann später noch ein zweites Kind bekommen, ins Kloster gegangen, weil die beiden immer irgendwie an Gemeinschaft interessiert waren und immer gehofft haben, was zu finden, was nicht nur dieses Familienleben zu viert irgendwie ist, sondern sich diese Verantwortung auch aufzuteilen, Geld zu teilen, an einem schönen Ort zu leben mit Garten. Tom ist auch Gärtner, das heißt, für ihn war das sehr reizvoll, da in dieses alte Kloster mit dem alten Garten zu ziehen, in der Nähe von Würzburg. Und diese Gemeinschaft Go and Change hat halt genau das versprochen. Und die beiden sind dann dorthin gezogen, erstmal auf Probezeit und schließlich auch komplett da eingezogen, haben wirklich ihr ganzes Leben aufgegeben, das sie davor hatten, um da halt einen Neuanfang zu machen mit dieser Gruppe. Und dann ist so Schritt für Schritt die Lage eskaliert, würde ich sagen. Ja, es ist sehr komplex zu beschreiben, wie diese Art von Gruppendynamik und Psychoterror funktioniert, weil es eben so subtil ist und weil es eben so ein schleichender Prozess ist, wo man jetzt nicht sagen kann, von einem Tag auf dem anderen passiert was ganz Schreckliches, sondern es baut sich langsam auf und das hat ganz viel damit zu tun, wie eben dieses System und die Ideologie in dieser Gruppe etabliert wurde über die Jahre.
Ja. Wenn du von Psychoterror sprichst, dann geht's ja auch immer um die Leute, die dafür sozusagen verantwortlich sind. Damit meine ich jetzt vor allem die Gründer, also Kai und Felix. Kannst du die beiden vielleicht mal etwas beschreiben? Wie kann ich mir die vorstellen?
Mittlerweile habe ich die beiden ja schon auch selbst getroffen. Es gibt ja gerade ein laufendes Gerichtsverfahren. Kai K., der Leiter von dieser Gruppe, wurde mir von Aussteigerinnen als extrem charismatisch, sehr angenehmer Typ, irgendwie krasse Ausstrahlung beschrieben. Also die waren anfangs sehr angetan von ihm. Der scheint irgendeine Gabe oder irgendeine Besonderheit zu haben, in Menschen etwas zu sehen oder zu erkennen, was sie vielleicht selber über sich noch gar nicht wissen oder was sie noch gar nicht selber in sich erkannt haben. Und Felix Krolle, der Geschäftsführer und auch Verwalter dieser Gruppe, der übernimmt eher so organisatorische Aufgaben. Allerdings ist er auch sehr stark in dieser sogenannten integralen Theorie verortet und trägt diese Ideologie auch weiter und hat die in der Gruppe natürlich auch ja gefördert. Und gleichzeitig hatte ich immer das Gefühl, dass an den KIK so gar nichts rankommt. Also dass der irgendwie eine vorherrschende Stellung hat, die sich in seinen Privilegien zeigt, aber auch in der Macht, die er auf andere ausübt.
Was sind das für Privilegien?
Also es gab Beispiele, die mir Leute erzählt haben. Also es gibt sehr strenge Verhaltensregeln im Kloster, einen sehr stark strukturierten Alltag, den alle zusammen bestreiten. Und ein Teil davon ist zum Beispiel der Verzicht auf jetzt Süßigkeiten oder Softdrinks oder sowas. Und auch eine gemeinsame Ernährung, die dann alle so auch durchhalten oder durchziehen. Während Kai K. einen eigenen Kühlschrank gehabt haben soll mit Snacks und Sachen, die er halt so mochte. Der Alltag war so strukturiert, wie mir das Aussteigerinnen erzählt haben, dass es wenig freie Tage gab. Und wenn, dann wurde entschieden von der Gruppe, wann ein freier Tag für wen ist, wohingegen Kai K. jederzeit frei machen konnte und sich dann irgendwie Mitglieder aus der Gruppe aussuchen konnte, die ihn irgendwo hinfahren oder mit ihm diesen Ausflug machen. Und durch seine irgendwie ideologische Vormachtstellung in dieser Gruppe hat er Privilegien genossen, die andere eben nicht genießen konnten. Ich glaube, es ist so ein bisschen so eine Huhn-Ei-Frage. Man fragt sich immer so, was war zuerst, also der Hype um diese Person oder die Gabe dieser Person und wie verstärkt sich das auch durch die Gruppe? Also wie funktioniert eigentlich Gruppendynamik? Ab wann kippt sowas? Weil an sich ist es ja überhaupt nicht verwerflich, wenn eine Person, die von irgendwas viel Ahnung hat, auch das anderen Leuten beibringt. Also das, eine Wissenshierarchie haben wir ja in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft, irgendwie von Schule bis ja irgendwelche Politgruppen oder sowas. Leute, die halt viel Erfahrung mit was haben, geben das an andere weiter. Das ist ja irgendwie auch sinnvoll. Nur wenn das dann so überhöht wird und ja vor allem auch die Kritikfähigkeit komplett abhanden kommt und man eigentlich an dieser Person überhaupt nichts mehr aussetzen darf, dann gibt es eben eine toxische Richtung, die dann auch mitunter gefährlich werden kann für Menschen, die Kritik äußern.
Ja, ich glaube, es kommt auch immer darauf an, was man dann anderen weitergibt. Du hast gerade die integrale Theorie angesprochen, wo Kai ja ein besonderer Verfechter war. Was besagt die denn? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Also ich habe echt viel zu integraler Theorie gelesen und es gibt auch verschiedene Strömungen sozusagen. Eine Soziologin, mit der ich viel darüber gesprochen habe, die sich auch viel mit alternativen Gemeinschaften auseinandersetzt, Andrea Vetter, die hat das auch als eine ja pseudowissenschaftliche Einteilung der Welt beurteilt im Endeffekt, wo es eben schon um eine ganz starke Hierarchie geht. Da werden Menschen in sogenannte Bewusstseinsstufen einsortiert, die bestimmte Farben haben und je nach Farbe ist man dann eben schon weiter oder noch nicht so entwickelt. Gleichzeitig fußt das aber auch auf einem sehr binären Verständnis von Geschlecht, von Entwicklung, von eigentlich auch so, ja, irgendwie neokolonialen Tendenzen teilweise. Ich habe aber nach der Recherche auch ganz viel Mails bekommen von Leuten, die in dieser integralen Theorie irgendwie tief drin sind, die mir gesagt haben, das habe ich alles ganz falsch verstanden und das, was die da in dem Kloster machen, hat damit ja überhaupt nichts mehr zu tun und so weiter. Und tatsächlich hatte ich den Eindruck, dass sich im Kloster aus ganz vielen spirituellen, esoterischen Bereichen Dinge rausgepickt werden, die dann irgendwie transformiert werden und auf das System dort vor Ort angewendet werden, so wie es halt gerade irgendwie passt. Und ich habe da nicht wirklich einen stringenten roten Faden gesehen.
Okay, das heißt, wir können zusammenfassen, dieser Kai hat sozusagen verschiedene spirituelle Theorien, unter anderem die integrale Theorie, genutzt, um sozusagen sein Narrativ dann auch den anderen zu übermitteln und das zu nutzen, um sich Privilegien rauszunehmen, die die anderen nicht hatten. Das verstehe ich als klassischen Machtmissbrauch. Jetzt hast du aber auch vorhin Dinge angesprochen, die strafrechtlich relevant sind. War es da aber noch relativ allgemein. Kannst du uns vielleicht noch so ein bisschen was schildern zu einigen Vorwürfen, die wiederkehrend sind aus diesem Klosteralltag, was man diesem Kai anlastet?
Also ich glaube, man muss unterteilen in Dinge, die strafrechtlich relevant sind und jetzt gerade vor Gericht verhandelt werden. Und da geht es beim Amtsgericht Schweinfurt um Körperverletzung und Vergewaltigung. Das sind die Fälle, die da verhandelt werden. Die sind natürlich eingebettet in dieses System von Go and Change und in die Ideologie dort, stehen aber einzeln für sich als Straftaten, die da verhandelt werden in diesen bestimmten Fällen. Nichtsdestotrotz sagen da auch ganz viele Aussteigerinnen aus Jahren zuvor, die sagen, ich habe Ähnliches erlebt. Ich habe erlebt, dass mein Nein so lange diskutiert wurde, bis es zu einem Ja wurde. Ich habe erlebt, dass mein Nein übergangen wurde oder dass auch einfach so ein Klima der Angst geherrscht hat, dass das Nein gar nicht mehr so gesagt werden konnte, weil eben alles dann im Widerstand ist und man dann Angst haben musste, die Gruppe zu verlassen. Und man hat ja alles da reingegeben. Man hat keinen Kontakt mehr zu seinen Freunden. Man hat seine ganzen finanziellen Mittel in diese Gruppe gesteckt, sein Leben aufgegeben. Und wo soll man dann überhaupt hin? Also das war, was ganz viele Aussteigerinnen mir erzählt haben, dass diese Rückkehr ins alte Leben auch so unmöglich schien. Und sie deswegen auch so lange über ihre eigenen Grenzen gegangen sind oder die weggeschoben oder ignoriert haben, um nicht in diese Situation zu kommen, plötzlich auf der Straße zu sitzen.
Bei Tom war es ja im Grunde genau so. Also ich erinnere mich an die Szene, wo er eigentlich schon bereit ist, das Kloster zu verlassen, weil er es dort nicht mehr aushält. Und dann schreiben ihm aber Jana und ich glaube auch Kai und dann entscheidet er sich, in das Kloster zurückzukommen. Ist das genau sowas, was du damit meinst, dass es schwierig ist, aus diesen Strukturen rauszukommen, wenn man einmal da ist, obwohl man ja eigentlich gedanklich schon da ist, dass man diese ganzen Strukturen vor Ort hinterfragt?
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen vergleichbar vielleicht mit einer schlechten Beziehung, die wir vielleicht alle schon mal in unserem Leben irgendwie erlebt haben, sei es in Freundschaften oder Liebesbeziehungen oder in anderen Machtverhältnissen, wo man in irgendwas reinstartet, was erstmal total schön ist. Die Psychologin Ulrike Schießer, die wir im Podcast auch viel zitieren, hat das auch ganz schön so zusammengefasst als Lovebombing. Also am Anfang wird man ganz doll überschüttet mit Sachen, die Leute in einem sehen. Man kriegt Anerkennung und das ist total heilsam und aufbauend. Dann öffnen sich die Leute und geben Dinge von sich preis, die sie sonst vielleicht nicht preisgeben würden, weil sie sich plötzlich im Vertrauen fühlen. Und an diesen Dingen werden sie dann später auch gebrochen oder es wird versucht, sie zu brechen. Und das ist so der Gang, den ich bei sehr vielen Menschen, also eigentlich allen, mit denen ich gesprochen habe, beobachten konnte oder was sie so nacherzählt haben, dass sie mit einer großen Euphorie da reingegangen sind. Und dann so Sachen wie so ein On-Off, komm zurück, nein, du musst jetzt wieder gehen, nein, geh wieder zurück und so weiter, so ein Hin und Her, ist Teil dieser Masche, Menschen an diese Gruppe zu binden. Also diese permanente Angst, Verlust zu erfahren von dem, was man da aufgebaut hat oder diese Liebe nicht mehr zu bekommen oder diese Anerkennung nicht mehr zu bekommen und darauf so einen Vorgeschmack zu kriegen, indem man immer wieder weggeschoben wird und dann wieder hergeholt wird, das haben ganz viele Leute so erlebt. Und deswegen ist es auch so schwierig auszusteigen, weil gar nicht klar ist, ist der Ausstieg jetzt wirklich ein Ausstieg oder darf ich nochmal zurückkommen? Und ich habe nur wenig Leute getroffen, für die das total klar war, als sie gegangen sind, dass sie jetzt wirklich gegangen sind und dass sie jetzt wirklich raus sind und nicht mehr wiederkommen.
Es gibt diese Aussteiger, es gibt aber auch Leute, die in dem Kloster geblieben sind. Mich würde jetzt interessieren, euer Podcast ist im Februar erschienen. Wie ging es dann mit Go and Change weiter? Gibt es dieses Kloster noch? Was ist jetzt im Zuge des Gerichtsverfahrens vielleicht auch passiert? Wie ist da der aktuelle Stand?
Die Gruppe gibt es nach wie vor. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass irgendwie weniger Menschen jetzt dorthin gehen, nachdem der Podcast erschienen ist. Ich habe schon viel Rückmeldung bekommen, also dem Podcast ging ja auch ein Text im Magazin der Süddeutschen Zeitung voraus, dass dieser Text ziemlich viel zirkuliert ist, auch in so einer ESO-Szene von Leuten, die vielleicht mit dem Gedanken gespielt haben, dorthin zu gehen und sich das dann nochmal überlegt haben. Also die Rückmeldung habe ich oft bekommen, aber bei dem Gerichtsprozess, der jetzt seit Februar läuft, ist auch die ganze Gemeinschaft immer vor Ort. Mit Campingstühlen und Tee und Keksen sitzen sie draußen vorm Gerichtsgebäude und ja, unterstützen ihren spirituellen Leiter da emotional und sprechen sich ab, wer mit rein darf in den Saal. Und ja, das reißt auch nicht ab. Also ich habe den Eindruck, dass es dann eher nach einen nach innen versicherenden Effekt hat, wenn eben ein Angriff von außen kommt. Und dieser Gerichtsprozess wird sicherlich als Angriff wahrgenommen.
Das heißt, du verfolgst diesen Gerichtsprozess aktuell weiter. Gibt's da schon einen Zeitpunkt, wo man ein Urteil erwartet?
Also ein Urteil hätte es eigentlich, glaube ich, vor 3 bis 4 Monaten schon geben sollen. Es ist ein wahnsinnig verzögerter Prozess. Die Verteidigung des Angeklagten Kai K. fährt wirklich alle Geschütze auf, die man so auffahren kann in einem Gerichtsprozess. Sowas habe ich auch noch nie erlebt, von Verzögerungen über vermeintliche Verletzungen und so weiter und so fort, sodass eigentlich total unklar ist, was als nächstes passiert. Aber es müsste schon einfach jetzt irgendwann mal vorbei sein. Also die Richterin hat auch angemerkt, dass das eigentlich nicht geht, dass es so in die Länge gezogen wird, weil andere Menschen ja auch auf ihren Gerichtsprozess warten und das langsam auch einfach Ausmaße annimmt, die dem nicht mehr gerecht werden. Ich rechne schon damit, dass bis Herbst irgendwie ein Urteil kommt. Aber ja, ich rechne auch damit, dass ich bis dahin noch sehr oft in Schweinfurt übernachten werden muss.
Lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen auf das Handwerk hinter der Recherche schauen. Ihr sprecht ja mit Tom und mit Toms Freundin Jana, die eigentlich anders heißt. Ich weiß nicht, heißt Tom eigentlich auch anders?
Ja, alle heißen anders eigentlich in dem Podcast.
Ich stelle mir das extrem schwierig vor, mit traumatisierten, mit manipulierten Menschen zu sprechen. In deinem Fall ja auch mit Tom. Du hast gerade gesagt, dass er war erst ganz kurz aus dem Kloster raus, als ihr gesprochen hattet. Wie seid ihr in den Interviews damit umgegangen? Gibt's bei der Gesprächsführung Dinge, die ihr beachtet habt?
Also ich habe die Recherche und die Interviews bis zur Veröffentlichung des Textes ja auch alleine geführt und mein Kollege Patrick Bauer ist dann später mit eingestiegen. Das heißt, ich war bei diesen ganzen Gesprächen mit den Aussteigerinnen größtenteils alleine, was in dem Fall, glaube ich, von Vorteil war. Es war auch von Vorteil, dass ich eine Frau bin, denke ich mal, weil 99% der Betroffenen waren Frauen oder sind Frauen. Ich glaube, das hat das Vertrauensverhältnis auch auf jeden Fall leichter gemacht. Ich hatte aber auch Situationen, wo ich Menschen Dinge gefragt habe, von denen ich den Eindruck hatte, dass sie das selber für sich noch gar nicht einsortiert haben. Also wenn ich Leute gefragt habe, war das konsensuell, dann war das, glaube ich, das erste Mal, dass ihnen jemand diese Frage gestellt hat. Und da bin ich schon in Situationen gekommen, wo ich gemerkt habe, wow, hier ist eigentlich so meine Grenze. Ich habe keine therapeutische Ausbildung. Ich habe keine Skills in dem Bereich. Natürlich in der Interviewführung schon. Ich merke, wann man irgendwie ein Interview mal pausieren muss oder sowas. Aber ich habe versucht, eben den Rahmen für diese Interviews so angenehm wie möglich zu gestalten. Es gibt da auch vom DART Center eine sehr schöne Guideline für traumasensible Interviewführung, die auch empfehlen, dass man sich im Vorfeld viel mit den potenziellen Traumata, die Menschen haben könnten, auseinandersetzt, damit man auch Trigger erkennt und irgendwie weiß, wie man in der Situation dann damit umgeht.
Jana wollte dann ja nicht mehr im Podcast auftauchen. Ganz ging das natürlich nicht. Ihr habt den Namen geändert und sie nicht wörtlich zitiert, aber als Freundin von Tom, die ja eine entscheidende Rolle spielt, konntet ihr sie auch nicht ganz rauslassen. Ursprünglich wollte sie ja aber, glaube ich, mit euch sprechen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie geht man damit um, wenn eine Protagonistin plötzlich mehr oder weniger wegbricht?
Man muss es akzeptieren und trotzdem ist es natürlich eine Katastrophe. Also für mich war es sehr schwierig, weil ich sehr viel von diesem Podcast natürlich auf ihrem Sound aufgebaut habe. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass sich diese Recherche einfach über Jahre gezogen hat. Also wir haben 2019 zum ersten Mal Kontakt gehabt, 2020 ist der Text erschienen, 2021 ging die Recherche für den Podcast los und 2023 ist der Podcast dann bei Audible und 2024 bei der SZ erschienen. Und über diesen langen Zeitraum ist natürlich bei den Aussteigerinnen extrem viel passiert. Die haben halt teilweise komplett abgeschlossen mit diesem Ort und mit dieser Gruppe und wollen da auch nicht wieder reingehen. Und bei vielen hatte ich den Eindruck, als ich die kennengelernt habe, waren die gerade ganz frisch aus der Gruppe Go and Change raus und hatten ein ganz großes Redebedürfnis. Und da musste ich mich eher abgrenzen, dass ich nicht um 10 Uhr abends noch ans Telefon gehe, wenn mich jemand anruft. Und dann ist das irgendwann so gekippt, dass es eher in die andere Richtung gegangen ist, dass ich das Gefühl hatte, ich gehe denen jetzt auf die Nerven. Und ich glaube, das ist schon so, Zeitlichkeit spielt eine große Rolle, auch bei so Langzeitrecherchen. Das habe ich unterschätzt, dass man da auf jeden Fall viel mehr Sorge auch in die Beziehungspflege stecken muss und regelmäßig auch über kürzere Zeitabstände mit Menschen in Kontakt bleiben muss, auch wenn man nicht weiß, was dann am Ende für ein Produkt, sage ich jetzt mal, da am Ende bei rauskommt. Und es stimmt ja auch, die Menschen haben davon nichts im Endeffekt. Also wir verdienen damit Geld und die Menschen haben mitunter eine weitere Traumatisierung und das ist was, was man natürlich abwägen muss oder was die Leute dann auch abwägen. Und ich glaube, das müssen wir dann auch respektieren und mit einpreisen in der Recherche, dass sowas passieren kann.
Mhm. Was ja auch gar nicht so leicht war, war der Kontakt mit Go and Change. Als ihr Kontakt mit Go and Change aufgenommen habt, also mit Kai und Felix, da kam es ja auch zu so einer Art Psychospielchen, ne? Was ist da vorgefallen?
Ja, der Kontakt mit Go and Change war sehr schwierig. Es gab einen Zoom-Call, in dem es eigentlich darum ging, dass ich ein paar Fragen stelle. Als ich den dann transkribiert habe, habe ich gemerkt, dass Felix, mit dem ich da telefoniert habe, viel, viel mehr gesprochen hat als ich. Also die haben das eigentlich komplett umgedreht und mir die Fragen gestellt. Und plötzlich war ich in einem Kreuzverhör, was meine ethischen Vorstellungen sind und so weiter und so fort. Und das ist mir zum ersten Mal passiert. Und es war aber auch ganz interessant, wenn man an diesem Interview oder Vorgespräch eigentlich ganz gut sehen kann, wie diese Techniken funktionieren. Also wie man jemanden verbal so in die Enge treiben kann. Und es ist natürlich nicht, wie wir als Journalistinnen Fragen stellen. Wir wollen ja, dass die Menschen offen und frei erzählen und nicht das, was wir von ihnen hören wollen, sondern dass sie einfach das erzählen, was sie erzählen wollen. Ja, und da habe ich schon ein bisschen schlucken müssen und der Kontakt war insgesamt sehr zäh. Also ich wollte ja immer dort vorbeigehen, ich wollte gerne den Ort von innen sehen und irgendwann ist mir klar geworden, das ist gar nicht gewünscht, das ist ein Köder, der mir vor die Nase gehalten wird, damit ich weiter irgendwie in Kontakt bleibe, weil die sich irgendwie auch positive Berichterstattung von mir erhoffen. Ich habe dann aber relativ bald auch transparent gemacht, dass ich kritisch bin und dass ich mit Menschen auch spreche. Sie wollten natürlich wissen dann auch, mit wem ich da spreche. Ja, bis zu dem Besuch im Kloster, wo Patrick und ich dann irgendwann hingefahren sind und die auch konfrontiert haben. Und genau kurz davor wurde noch unser gesamter E-Mail-Verlauf im Internet veröffentlicht. Der ist mittlerweile wieder runtergenommen worden. Aber da habe ich schon gemerkt, okay, da gibt es irgendwie ein ganz großes Missverständnis auch von, wie Medienarbeit funktioniert. Also, dass eben ein Interview nicht zu bestimmten Bedingungen passieren kann, inhaltlicher Natur. Und dass es so eine Vorstellung davon gibt, ja, jetzt kommt hier die Journalistin und die soll jetzt mal was Gutes über uns schreiben und das wieder gerade rücken, was hier sonst in der Lokalpresse über uns steht. Und als klar war, dass das nicht passieren wird, wurde ich dann auch nicht mehr eingeladen.
Wie war das denn für dich? Hast du das sofort so nüchtern eingeordnet, als der Mailverkehr sozusagen geleakt wurde? Hast du dann gesagt, okay, die scheinen seltsames Verständnis von Medien zu haben, so funktioniert das nicht? Oder hast du das für dich auch als Einschüchterungsversuch interpretiert?
Nein, ich habe vor allem das als verzweifelten Versuch interpretiert, irgendwie die Kontrolle über die Situation zu behalten. Und mir ist auch aufgefallen, dass in den Mails gekürzt wurde, teilweise in meinen Antworten. Und dass da auf jeden Fall auch so einen kuratorischen Charakter hatte, wie diese Mails veröffentlicht wurden. Und ich glaube, es gab dann irgendwie einen freundlichen Hinweis von der Rechtsabteilung der Süddeutschen Zeitung, dass die doch bitte wieder runtergenommen werden sollen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die zu dem Zeitpunkt gar keinen legalen Beistand hatten, der ihnen mal gesagt hat, dass sowas auch echt problematisch sein kann und dass man da auch wirklich Probleme kriegen kann. Aber ich bin da in dem Fall nicht drauf eingegangen, weil es ist am Ende natürlich auch eine Ressourcenfrage. Ich werde ja auch nicht dafür bezahlt, mich mit denen rumzustreiten. Es waren keine heiklen Details über mich oder mein Leben drin. Ich fand es sogar eher erheiternd, dass die Art, wie ich Fragen stelle und meine journalistischen Mails da veröffentlicht werden, weil so alle sehen konnten, wie ich Fragen gestellt habe. Und da hatte ich nichts zu verstecken. Deswegen war das für mich irgendwie auch ein bisschen wurscht.
Höchste Transparenzstufe im Grunde.
Irgendwie schon, ja.
Du hast ja gerade schon die Verdachtsberichterstattung angesprochen, die es ja war. Das Gerichtsverfahren, das es jetzt gibt, das gab es ja damals nicht. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, welche Schwierigkeiten bringt diese Form der Berichterstattung mit sich und was habt ihr gebraucht, damit ihr die Geschichte überhaupt bringen konntet?
Was uns im Endeffekt davon überzeugt hat, die Geschichte zu bringen, war die schiere Anzahl der Betroffenen, die unabhängig voneinander sehr ähnliche Geschichten erzählt haben, auch zu Details aus dem Tagesablauf oder auch dem Vokabular. Es gibt ja eine sehr spezifische Sprache bei Go and Change von irgendwie abkacken, wenn es Leuten schlecht geht, dann wird das so genannt, oder sogenannte Kontexte, das waren dann so die sexuellen Experimentierräume. Und wenn Leute immer wieder aus unterschiedlichsten Perspektiven diese Sprache wiederholen oder auch diese Vorgänge beschreiben, dann hat man schon irgendwie eine Verdichtung von Zeuginnenaussagen, sage ich jetzt mal. Dazu kommen Gerichtsprozesse, die nicht zu Ende geführt wurden, oder Anzeigen aus dem Bereich der Kindeswohlgefährdung, wo Eltern, die einzelne Elternteile im Kloster hatten, schon versucht haben, ihre Kinder da irgendwie rauszuholen oder auch Dritte dazugeholt haben, da Gutachten zu schreiben. Es gibt den Weltanschauungsbeauftragten der Stadt Würzburg, Jürgen Lohmeier, der sich nur mit solchen Gruppen beschäftigt und da auch mal eine Begehung gemacht hat, tatsächlich mit einem Kollegen, und da auch diverse Gutachten geschrieben hat. Ich hatte auch sehr viel Kontakt mit Verwandten und Freunden von diesen Menschen, die da reingegangen sind, die auch erzählen konnten, wie ihre Kinder sich verändert haben oder was die ihnen berichtet haben. Also sowohl primär als auch Sekundärquellen irgendwie anzuzapfen und einfach alles zu sammeln und zu dokumentieren, was man finden kann. Also ich habe wirklich eine riesige Materialschlacht auf meiner Festplatte gehabt von den letzten irgendwie 7 Jahren. Und genau, ich glaube, ab einer gewissen Masse kann man dann auch sagen, okay, wir gehen jetzt in eine Veröffentlichung, und wir haben ja auch ordentlich konfrontiert. Die Gruppe hatte auch die Chance, sich zu all diesen Vorwürfen, die da im Raum standen, zu äußern, und hat darauf nur sehr schwammig geantwortet, sodass wir das dann auch so veröffentlicht haben.
Ja, Eva, Go and Change hat bei eurer Konfrontation komplett geblockt. Das hast du ja gerade schon gesagt. Ihr wart ja sogar vor Ort und seid dann da gegen eine Wand gelaufen. Wie geht man mit sowas um? Also die Gegenseite abzubilden, die aber eigentlich nur blockt und dann ja sogar auch noch versucht, die eigene Arbeit auf ihre Art zu diskreditieren.
Ich glaube, man sollte sich davon nicht einschüchtern lassen. Man sollte sich immer auch fragen, ist an den Vorwürfen was dran? Also habe ich vielleicht doch die Möglichkeit, mal noch eine Person zu sprechen, die in dieser Gruppe ist? Das haben wir sehr viel versucht. Und da gab es sehr viele Angebote. Das hat nicht stattgefunden. Und ich glaube, wenn man dann sagen kann, okay, ich habe wirklich alles versucht, die Gegenseite mit einzubeziehen, zu den Konditionen, wie ich meine journalistische Arbeit immer mache, bei allen Menschen, die mir so begegnen, dann finde ich, kann man sagen, dass es reicht dann auch ab einem gewissen Punkt. Man muss Menschen nicht anbetteln, um mit ihnen zu sprechen oder auf die Konditionen da eingehen. Das wäre unseriös. Und dementsprechend haben wir uns dann ja auch für die Veröffentlichung entschieden. Ich glaube, es ist wichtig, sich nicht einschüchtern zu lassen und einen langen Atem zu behalten bei solchen Recherchen. Und Zeit kann manchmal auch dazu führen, dass sich plötzlich nochmal Leute bei einem melden, ein Jahr später, die man irgendwann mal auf Facebook angeschrieben hat. Und plötzlich sind die bereit zu reden. Das ist mir im Zuge dieser Recherche auch öfter passiert. Und da hat sich das Warten dann auch absolut gelohnt.
Die Hürde.
Was würdest du sagen, war die größte Herausforderung bei deiner Recherche?
Auf jeden Fall die Kontaktpflege zu den ProtagonistInnen über so eine lange Zeit und auch mitzubekommen, wie die sich weiterentwickeln, wie die sich distanzieren von dieser Geschichte, die ja ihre Geschichte ist, die sie erlebt haben. Und da dann auch loszulassen, wenn man merkt, die Menschen wollen jetzt nicht mehr, die haben keinen Bock mehr, jetzt nochmal da reinzugehen und nochmal darüber zu sprechen. Das war die größte Herausforderung für mich, weil ich da natürlich nicht so drin hänge und als Außenstehende einen ganz anderen Blick und eine ganz andere Distanz dazu habe.
Der Rausschmeißer.
Du bist ja freie Journalistin und es handelt sich beim Schattenkloster um eine richtig große Geschichte und vor allem um eine richtig große, lange Recherche. Hast du da einen Tipp, wenn man eine große Investigativgeschichte als freie Journalistin machen möchte, wendet man sich da schnellstmöglich an eine große Redaktion, in deinem Fall die SZ, oder wie geht man davor?
Ich glaube, ich hatte großes Glück, dass ich so einen Vertrauensvorschuss bei der SZ bekommen habe mit meinem Pitch. Ich habe denen einen Pitch geschickt und dann habe ich die Magazingeschichte gemacht. Davor habe ich aber auch schon ganz viel unbezahlt recherchiert dazu. Das sollte meiner Meinung nach nicht so sein. Ich glaube, es ist gut, sich ein Recherchestipendium zu suchen, um erstmal zu gucken, ist da überhaupt was dran, und am besten auch ein Stipendium, wo der Veröffentlichungsdruck nicht so hoch ist, weil mitunter diese Sachen sehr lange dauern. Und bei meinen Recherchen ist es oft so, also im investigativen Bereich, dass irgendwie 5 von 10 klappen und die anderen 5 klappen halt nicht, oder die kriege ich nicht hart recherchiert und dann muss man die liegen lassen, so schmerzhaft das auch ist, oder die Leute wollen nicht sprechen. Das ist natürlich auch schwierig. Ich glaube, ich bin auch ein großer Fan von Zweit- und Drittveröffentlichungen. Das merke ich bei diesem Projekt jetzt. Also gerade bei Projekten, die in die Länge gehen, ist es extrem wichtig, auch mehrere Kanäle mitzudenken und zu überlegen, okay, könnte aus dem Text noch ein Podcast werden, könnte aus dem Podcast noch ein Film werden, könnte daraus noch ein Interview, ich habe eine Anfrage bekommen für irgendeinen wissenschaftlichen Band zu Sekten- und Psychogruppenstrukturen und so weiter. Also daraus ergeben sich dann ja auch wieder neue Dinge. Und gleichzeitig muss man auch aufpassen, dass man nicht zur Expertin für wird, nur wenn man eine Recherche dazu gemacht hat, weil das bin ich natürlich nicht. Die Expertin in dem Podcast sind andere Menschen und das ist auch gut so. Aber ich würde schon sagen, dass ich mittlerweile Expertin für Langzeitrecherche geworden bin in dem Fall. Und das kann man eigentlich dann auf jedes weitere Thema auch übertragen. Und das ist irgendwie ganz schön. Ich finde diese Art zu arbeiten total toll, weil man eben so in die Tiefe gehen kann.
Das ist ein wunderbares Ende. Ich würde sagen, das lassen wir genauso stehen. Eva, danke dir für deine Zeit und ich bin sehr gespannt auf das Follow-up aus dem Gerichtsverfahren.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das war Eva Hoffmann, die übrigens auch auf der Reportageschule war. Das hat sie mir eben noch erzählt. So viel zur Chronistenpflicht. Wir haben uns über Evas lange Recherche zum Schattenkloster unterhalten. Sie hat dafür 4 Jahre recherchiert und einen wirklich langen Atem bewiesen. Spannend fand ich, dass sie offen eingeräumt hat, und Protagonisten, die haben eigentlich gar nichts davon, mit ihr zu sprechen, werden womöglich noch retraumatisiert. Umso schwieriger ist es, den Kontakt mit ihnen über Jahre aufrechtzuerhalten und umso wichtiger ist es, einen einfühlsamen Umgang zu wahren. Was mit dem Guru Kai passiert, das erfahren wir womöglich bald. Eva sagt, in diesem Herbst ist da wohl ein Urteil vom Landgericht Schweinfurt zu erwarten. Damit sind wir am Ende angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und tue das diesmal noch etwas eindringlicher als sonst. Für mich war es nämlich die letzte Folge als Host. In 2 Wochen hört ihr noch einmal meinen Kollegen Jakob Milzner und dann begrüßt euch im September ein neues Duo. Wie immer freuen wir uns über Feedback und Abos in der App eures Vertrauens. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Tschüss und bis bald.